Ich möchte über vier Aspekte sprechen, vermutlich aber über drei, weil der liebe Gott uns nicht unendlich viel Zeit gegeben hat. Wenn ich schaffe, mich auf die vorgegebenen 22 Minuten einzulassen. Ich versuche mich auch selbst zu steuern mit dem Blick auf die Uhr. Möchte auf drei Aspekte eingehen, wenn ich mehr Zeit hätte, beziehungsweise vielleicht auch auf Nachfrage. Wir haben eine Diskussion und wir haben heute Nachmittag auch mehr Aspekte auch zur Prävention, Intervention. Da könnte ich mich dann nochmal einbringen. Ich möchte beginnen kurz mit dem Thema sozusagen Stress, Stressbelastung von Zuwanderern, Bedingungen gelingender gesellschaftlicher Integration, vor allem auch mit Blick auf ja, medizinischer, gesundheitlicher Integration. Dann, was sind riskante Bedingungen in der Sozialisation von Zuwanderern, die Gewalt geneigt machen? Und nicht zuletzt das zentrale Thema sozusagen häusliche Gewalt und auch Folgen für die Kinder. Gerade im Kontext von, ich bin von Haus aus Psychologe, wir machen sehr viel, auch Fragen zur gesundheitlichen, psychologischen Belastung von Migranten, aber nicht Mediziner. Dennoch denke ich, dass man drei Aspekte berücksichtigen muss, vor allem im Kontext Gesundheit und Migration. Einmal die Situation vor der Migration, also welche Belastungen waren Menschen vorher ausgesetzt. Ja, das können Aspekte wie Ernährung, Gesundheitsversorgung sein, aber auch, wir haben es heute ja mehrfach gehört, Krieg, Gewalt. Es gibt, da sind Sie wahrscheinlich viel größerer Experte im medizinischen Kontext, auch Befunde, die zeigen, dass ja bestimmte Krankheitsarten einfach in anderen gesellschaftlichen Formationen, in anderen Regionen der Erde häufiger vorkommen, also unterschiedliche Prävalenzraten. Dann der zweite große Block während der Migration, das ist sozusagen etwas, was Akkulturationsstress, aber auch Rassismuserfahrung, Familientrennung und so weiter, also Belastung während der Phase und nicht zuletzt die anhaltende nach der Ankunft Fremdheitsgefühle, aber auch sprachliche, rechtliche Benachteiligung, vor allem auch schlechtere Arbeitswohnbedingungen. Es gibt Studien, die zeigen, dass beispielsweise gerade für Deutschland Migranten im Schnitt 11 Quadratmeter pro Person weniger Wohnraum haben, also eher beengte, in beengteren Kontexten wohnen, dass in Arbeitskontexten Invaliditätsraten höher sind, Erkrankungsraten, arbeitsbezogene Erkrankungsraten und so weiter deutlich höher sind. Es gibt aus der psychologischen Forschung, werde jetzt nicht auf alle Aspekte eingehen, aber eine Koryphäe, John Barry, der seit den 60er Jahren eine Vielzahl von Studien zur, ja, so etwas wie Anpassung, Anpassungsstörungen, Akkulturationsbelastungen von Migranten zusammengefügt hat, möchte nur auf zwei, also vor allem auf die individuelle Ebene eingehen und dort, sag mal, auf so zwei große Blöcke, die wirksam werden. Ich habe vorhin ja gesagt, vor der Migration, nach der Migration. Man kann sagen, einmal sind es Faktoren, also prior to acculturation sozusagen, die einer Akkulturation vorangehen. Was sind dort zentrale Aspekte, die das Ankommen, also als long-term outcome sozusagen die Adaptation beeinflussen? Das sind Aspekte wie Alter. Ja, ob man als Dreijähriger nach Österreich oder nach Deutschland kommt oder als 13-Jähriger. Das macht einen Unterschied. In der frühen Phase sind Akkulturationsprozesse deutlich leichter, Spracherwerb, Freundschaften und so weiter. Auch Gender, hier gibt es unterschiedliche Befunde. In der Vielzahl der Studien scheinen aber Frauen größeren Stress zu erleben. Education, also welche Bildung bringt man mit? Pre-Acculturation, damit ist gemeint, hat man vor der Ankunft beispielsweise in ein westliches Land Binnenmigration Erfahrung. Das heißt also, am Beispiel Deutschlands kommt man aus Kars, einer ostanatolischen Stadt, nach Köln oder hat man ein paar Jahre in Istanbul gelebt und kommt dann nach Köln oder München oder Wien. Das heißt sozusagen, Erfahrung mit Urbanität, mit städtischem Leben sind Aspekte, die unterschiedliche Erfolge vorhersagen, obwohl die Menschen aus derselben Region kommen. Nicht zuletzt Aspekte wie Status, Migrationsmotiv, was sind die Erwartungen, welche kulturellen Distanzen gibt es? Sie haben vorhin auch über unterschiedliche Kulturen beispielsweise gesprochen. Der Schwede ist in Deutschland oder in Österreich auch ein Fremder, aber ist ein anderer Fremder als der Syrer. Das heißt sozusagen, die kulturelle Distanz ist deutlich näher, was Sprache, Religion und so weiter betrifft. Nicht zuletzt gibt es aus der psychologischen Forschung auch genuin psychologische Aspekte. Locus of control ist so ein Konstrukt. Also worauf führen Menschen Ereignisse, Verursachungen zurück. Ja, ist es internal, hat es was mit ihnen zu tun? Ist es external, mit den anderen? Ist es beeinflussbar, ist es variabel oder stabil? die beste Attribution ist, internal und variabel. Ich kann es ändern. Also in der pädagogischen Forschung beispielsweise, wenn man fragt, warum hast du die 5 geschrieben? Wenn der Schüler sagt, ich bin doof. Der ist ja nicht heute doof und morgen plötzlich wieder ganz klug. Der könnte auch sagen, der Lehrer mag mich nicht. Ist externer. Der Lehrer, blöder Lehrer. Der blöde Lehrer ist nicht am nächsten Tag wieder ein lieber Lehrer. Die beste Attribution ist, ich habe zu wenig gelernt. Das liegt an mir und ich kann es ändern. Sozusagen, die Attribution muss internal unveränderbar sein. Und es gibt Aspekte during acculturation, also wie lange ist man in einem Land, über welche Strategien, welche Einstellungen hat man, welche Coping-Mechanismen besitzt man, wie geht man bei problematischen Situationen, geht man auf ein Problem zu, vermeidet man es, nimmt Tabletten, lenkt sich ab oder geht auf das Problem direkt zu. Social Support, damit ist gemeint, wie groß ist das ethnische Netzwerk. Das ist ein ganz zentraler Aspekt bei der Bewältigung von Akkulturationsstress. Wenn vorhandene Netzwerke da sind, also wenn sozusagen ethnische Netzwerke da sind, sie schaffen es leichter, sie erleichtern den Menschen das Ankommen. Das wird manchmal von Aufnahmegesellschaften kritisch als Parallelgesellschaft und Ghetto abgelehnt, aber gerade in der ersten Phase sind sie für das Ankommen enorm wichtig. Ja, wenn heute Menschen in Berlin, ich habe lange in Berlin gelebt, nach Kreuzberg kommen, Neukölln, dann haben sie es leichter. Meine Elterngeneration in 60er, Anfang der 70er Jahre, waren Pioniermigranten. Die haben nicht diese Art der Social Support, nicht diese Art der ethnischen Netzwerke gehabt. Oder Sie haben vorhin in Ihrem Vortrag Wien, Otterkring erwähnt. Es ist für Migranten leichter, gerade in der ersten Phase, dort zurechtzukommen, als in eher, ich sag mal, gutbürgerlichen Gegenden Wiens, wo die Fremdheitserfahrung möglicherweise deutlich stärker wird. Und nicht zuletzt dürfen wir einen zentralen Aspekt nicht vergessen, das sind die Haltung der Mehrheitsgesellschaft. Ja, welche Vorurteile oder ist es eine Gesellschaft, die mit offenen Armen einen empfängt? Das heißt also, was für ein Wind weht von der anderen Seite? Das ist ein Aspekt. Wenn wir Integration von Zuwanderern verstehen wollen, reicht es nicht aus, nur deren Orientierungen, Verhaltensweisen, Überzeugungen zu berücksichtigen, sondern wir müssen immer das in Abgleich bringen mit Erwartungen, Haltungen, Vorgaben auch der Mehrheitsgesellschaft. So viel vielleicht ganz grob zu Integrationsaspekten. Warum ist das Thema gerade sozusagen Kinder und Jugendliche für Präventionsfragen relevant? Ich möchte Ihnen einfach nur Daten aus Deutschland hier zeigen. Gerade in der für die Bildungsprozesse, für frühe Aufwachsen relevanten Phase, Sie sehen sozusagen unter 5, aber auch bis 15, mindestens ein Drittel der in Deutschland lebenden Kinder haben einen Migrationshintergrund. Insofern ist es keine vernachlässigbare Größe mehr, dass man sagen kann, naja, es ist eine kleine Minderheit, warum kümmert uns das? Migranten sind im Schnitt 11 Jahre jünger, wenn man alle Migrantengruppen zusammennimmt. Das hat auch damit zu tun, dass in den 60er, 70er Jahren, also als beispielsweise meine Vatergeneration nach Deutschland kam, die in der Regel zwischen 20 und 30 waren. Also junge Männer, junge Frauen, aber deutlich mehr Männer, die jetzt so ins Rentenalter kommen, so dass die Altersverteilung bei den Migranten der einheimischen Bevölkerung sich noch nicht angeglichen hat. Die sind deutlich jünger und zum Teil auch kinderreicher. Insofern ist das ein Thema auch für Präventionsfragen, für Bildungsfragen höchst relevant. Ich komme zum zweiten Punkt. Was sind sozusagen Risiken? Ich bin selbst Entwicklungspsychologe, deshalb fokussiere ich mich auf ein paar entwicklungspsychologische Aspekte. Einmal Geschwisterzahl. Und zwar vor allem mehr als 3 Geschwister, in anderen Studien mehr als 4 Geschwister. Aber es ist nicht die Geschwisterzahl allein, sondern in Kombination mit dichter Benachbartheit. Ja, wenn ein Kind 11 ist, das andere ist 17, das andere ist 2, dann kann man sagen, gut, kommt jeder auf seine Kosten, es ist genug Zeit dazwischen. Aber wenn sie 3 Kinder haben, 1, 3 und 5, wer kriegt die meiste Aufmerksamkeit? Der Einjährige. Ja, der 5-Jährige ist schon im Türkischen, würde man sagen, Abi oder die Abla, die ältere Schwester, der ältere Bruder. Der hat zurück, erstmal mit seinen Bedürfnissen zurückzustecken. Ja, der Kleine, sozusagen Wusel, ist der, der dessen Bedürfnisse im Vordergrund stehen. Eigentlich ist es ein Kind mit 5 Jahren, aber muss sozusagen deutlich reifere Rollen, wird auch in reifere Rollen gedrängt. Du kannst sozusagen mal zurückbleiben mit deinen Bedürfnissen, der Kleine hat Vorrang. Und das ist, wenn gerade Altersabstände deutlich kleiner sind, unter 2 Jahren, ist das Eine Gefahr, Elternschaft ist deutlich früher. Auch hier zeigen Studien, frühe Mutterschaft erhöht das Gewaltrisiko. Gerade amerikanische Studien zeigen sehr gut, dass dort war Erstmutterschaftsalter mit 26 angegeben, aber Frauen, die mit 18 Mütter werden, war das Risiko, Gewalt gegen das eigene Kind auszuüben, dreimal so groß bei der sogenannten Teenage Pregnancy, das heißt sozusagen Schwangerschaft mit 15, war sie um das Achtfache erhöht. Es ist noch ein Kind und muss selbst aber für Bedürfnisse eines anderen Kindes sorgen. Und nicht zuletzt, das gilt möglicherweise für einige islamisch-orientalische Länder, aber auch in ostasiatischen, Indien, unterschiedliche Wertigkeit von Söhnen versus Töchtern. Also nicht jedes Kind kommt sozusagen mit der gleichen Hypothek, mit den gleichen Erwartungen auf die Welt, sondern in das Kind werden Erwartungen, Hoffnungen projiziert, die sehr unterschiedlich sind, auch unterschiedlich letztlich auch in der Aufzucht, in der Pflege, in der medizinischen Versorgung, sodass hier systematisch auch objektiv Mädchen benachteiligt werden. Aber zugleich heißt es, aus der Sicht des oder mit Blick auf den Jungen, von dem werden auch natürlich viel mehr erwartet. Das heißt, sie können Eltern viel stärker frustrieren, wenn sie die Erwartung nicht einlösen. Ich habe vorhin ganz kurz die hohe Geschwisterzahl, das ist jetzt auch nicht nur ausgedacht, es gibt auch empirische Studien, die zeigen, also Deutsches Jugendinstitut hat es mal beispielsweise vor knapp 10 Jahren 8-9-Jährige gefragt und stellt fest, dass 24% der dort Befragten Kinder Altersabstände unter 2 Jahren hatten, aber bei Migranten waren es 80%. Das heißt also, Elternschaft beginnt früh, oft mit 19, 20, 21, endet manchmal mit 35, 36, in einer Phase, wo vielleicht die deutsche Frau das erste Kind bekommt. Endet bei den anderen schon Elternschaft, sodass das Risiko, viele Kinder gerade in dieser generativen Phase zu bekommen, deutlich größer ist. Was sind darüber hinausgehend typische Risiken, die immer wieder berichtet werden? Unterschiedliches Akkulturationstempo. Das heißt, Kinder gewöhnen sich, ich habe vorhin das Alter erwähnt, in das neue Land deutlich stärker, deutlich schneller an. Aber Parentifizierung ist die Folge, also Parents, sie hören die Eltern heraus. Kinder geraten auch in Rollen, in denen sie Eltern ihrer Eltern sind. Das heißt sozusagen, sie müssen ihre Eltern in die neue Gesellschaft sozialisieren. Was zu einer Rollenumkehr führt, was dazu führt, dass Eltern in ihrer Erziehungsmacht depotenziert werden. Wenn sie von ihrem Kind abhängig sind, sind sie nicht mehr ganz souverän in der Erziehung. Aber aus der Perspektive auch des Kindes, jedes Kind erlebt die Mama oder den Papa als stark, ja, kräftig, als eine Figur, die sozusagen Probleme lösen kann, die es selbst nicht lösen kann. Aber jetzt erlebt dieses Kind die Mama als schwach, ja, ist sozusagen als eher gefährdet, als fragil. Es muss die Probleme der Mama lösen. Also auch die Wahrnehmung sozusagen einer starken Elternschaft ist gefährdet. Und im Partnerschaftskontext hat sich gezeigt, eine Gruppe ist besonders gefährdet, transnationale Partnerschaften, wo vor allem der Mann zugeheiratet ist. Das heißt, die junge Frau wächst in Österreich oder in Deutschland auf und wenn es ernst wird im Leben, und ernst wird es, wenn die Frage der Heirat ansteht, und es ist ein Mann aus der Herkunft meistens der Eltern sozusagen, ja, Herkunftsland der Eltern, gerade wenn das junge Mädchen hier geboren ist. Ich habe das mal beschrieben als Repräsentation ohne Legitimation. Die Grundidee ist, ich will jetzt keine Lanze dafür brechen, für die männliche Dominanz, aber wenn nun männliche Dominanz mal gerechtfertigt war, war sie nur gerechtfertigt, weil der Mann in der Ernährerrolle war. Also der sagt, ich habe das bestimmt, weil ich bringe das Geld nach Hause. Jetzt ist aber so, dass die Männer juristisch depotenziert sind. Sie sind in den ersten beiden Jahren, haben sie keine Möglichkeit, eigenständige Arbeit und auch eigenständigen Aufenthalt. Sie sind abhängig von der Frau. Und sie haben aber für sich die Vorstellung, sozusagen die Familie zu repräsentieren. Aber der materielle Untergrund dessen fehlt. Oft ist dann die Frau diejenige, die arbeitet, die aber auch die traditionellen sozusagen häuslichen Rollen hat. Und in dem Kontext ist natürlich diese Form der Partnerschaften sind am gefährdetsten, wo Gewalt auch als Ausdruck vielleicht auch der männlichen Depotenzierungserfahrung, auch Gewalt eine Rolle spielt und Kinder ungünstige Vaterrollen, ungünstige sozusagen Rollen erleben, wie Emotionen reguliert werden im Partnerschaftskontext. Die Migrationsforschung sagt, die beste Form ist die der gemeinsamen Auswanderung, Also sozusagen, das schweißt Partnerschaften zusammen. Ja, man ist aufeinander angewiesen, ist solidarisch. Die zweitbeste ist die klassisch-konservative. Der Mann ist der Pioniermigrant und holt die Familie nach oder die Ehefrau. Aber sehr heikel und prekär ist bei Frauen, die hier aufwachsen, in westlichen Gesellschaften aufwachsen und dann Männer zu heiraten, die eher noch mit einem traditionellen, anderen Männlichkeitsbild aufgewachsen sind. Was sind kulturgeschichtliche Risiken? Sie haben vorhin auch einige, sozusagen gerade mit Blick auf Sexualität genannt. Das wäre fast ein Thema für sich selbst, deshalb tippe ich es nur kurz an. Einmal die Toleranzschwelle für Gewalt. Wie viel Gewalt ist in einer Gesellschaft akzeptiert, gilt als normal. Nicht unbedingt, ich sag mal, justiziabel. Wie stark ist die Wertschätzung von Dominanz und Maskulinität, dass man sozusagen dominieren soll, dass man besser als andere sein soll, zur Not möglicherweise auch mit repressiven Maßnahmen. Wie werden Konflikte ausgetragen? Werden sie interpersonell ausgetragen oder gibt es eine etablierte Zentralmacht, Verrechtlichung, Verregelung einer Gesellschaft? Ja, wenn sie Probleme mit ihrem Nachbarn haben, dann springen sie dem nicht an den Hals, sondern sagen, wenn sie ein berechtigtes Interesse haben, gehen sie zur Polizei, zur Gendarmerie, zum Anwalt, versuchen, wenn es gar nicht anders geht, sogar mit der Zwingmacht Polizei ihr Recht zu holen. Das ist die Form sozusagen in verrechtlichen Gesellschaften. Nur, Sie haben es vorhin auch einen sehr schönen Überblick über verschiedene Kulturen gegeben, aber diese Art der Konfliktaustausch ist nicht weltweit Standard, sondern dort, wo der Staat erstmal nicht parteiisch ist, wo der Staat nicht stark genug ist, brauchen Sie eine starke Familie. Brauchen Sie möglicherweise viele Söhne. Sie brauchen sozusagen viele männliche Kraft. Und dort werden Konflikte eher interpersonell ausgetragen als delegiert. Nicht zuletzt ist ein Aspekt, der immer wieder zu Gewalt im Kontext von Sexualität, Unausweichlichkeit von Gewalt bei perzipierter Ehrverletzung. Also vor allem, wenn Männer meinen, wahrgenommen zu haben, dass die Ehre der ihnen zugeordneten Frauen, Schwester, Mutter, Tochter, Freundin verletzt ist, in weitestem Sinne. Die Verletzung kann durch Penetration mit Blicken sein, was guckst du so lang sozusagen auf meine Frau, auf meine Schwester. Sie kann durch Berühren, im schlimmsten Fall sozusagen durch tatsächliche sexuelle Penetration. Hier zu sagen, lass uns mal darüber reden, wie können wir das aushandeln, da ist Gewalt sozusagen, wer das akzeptiert, da ist Gewalt die einzige Form der Sühne, sozusagen das wieder herzustellen. Was sind Folgen von Gewalt, vor allem in der Erziehung? Ich möchte hier auf drei Aspekte eingehen. Einmal kognitive Auswirkungen. Kinder, die Gewalt erfahren, deren kognitive Leistungen werden beeinträchtigt. Manchmal meinen Eltern, man muss das Kind schön am Ohr ziehen, damit es besser bei der nächsten sozusagen Klausur wird oder bei der nächsten Prüfung. Nein, diese Kinder, die Gewalt erfahren, werden schlechter. Ja, weil beim nächsten Mal die Aufmerksamkeit nicht auf den Stoff, sondern auf die Folgen sozusagen gelenkt werden. Was passiert, wenn ich wieder durchfalle? Wie wird Mama reagieren? Verhaltensprobleme. Kinder, die Gewalt erfahren, neigen dazu, selbst Gewalt auszuüben. Und sozioemotionale Probleme. Kinder, die, wenn sie von durchschnittlichen Eltern erzogen werden, ja, sie müssen nicht keine Supereltern sein, mögen die, haben eine liebevolle Beziehung. Jetzt erfahren sie aber, die liebe Mama oder der liebe Papa fügt ihnen Schmerzen zu. Wie können sie das vereinbaren, sozusagen, dass die Person, von denen sie am meisten abhängig sind, die sie am meisten lieben, ihnen auch Schmerzen zuzufügen? Also diese Art sozusagen der unterschiedlichen, einander widersprechenden Gefühle zu vereinbaren, kann das Kind zu Depressionen, depressiven Verstimmungen führen. Auf die Risiken werde ich jetzt nicht eingehen, vielleicht nur einen Aspekt auf die häusliche Gewalt. Es zeigt, dass, es ist eine repräsentative Studie in Deutschland, dass vor allem sowohl bei Türkeistämmigen, aber auch den Frauen aus der ehemaligen Sowjetunion, die erfahrene häusliche Gewalt, vor allem also schwere, sehr schwere körperliche Gewalt, mit 35% bzw. 28% deutlich höher ist als bei deutschen Frauen, wo sie bei ungefähr 10%. Auch die 10% sind sehr, sehr hoch, aber Sie sehen dort, also sozusagen innerhalb der Migrantengruppen, so dass das hier schwerfällt zu sagen, es hat nur mit der Religion zu tun, weil dann dürfte die Gewaltrate hier nicht so hoch sein, aber auch bei den Frauen aus der ehemaligen Sowjetunion relativ hohe Werte. Die Transmissionseffekte sind sehr, sehr gut belegt, das heißt, die, die Gewalt erfahren haben, dass sie selber Gewalt weitergeben. Das hat eine Studie gezeigt, also ob man im Alter von 12 bis 17 Jahren deutlich stärkere Effekte, um das Fünffache. Wenn die Gewalt nur im Alter von 0 bis 11 Jahren, dann fast um das Doppelte. Aber wenn sie von Kindheit bis zu jugendlichem Alter Gewalt erfahren haben, dann deutlich stärker. Migranten haben nicht nur, damit will ich auch abschließen, ich glaube von der Zeit her, Migranten haben nicht nur Risiken, ich habe mich jetzt stark auf Risiken fokussiert, auch wenn wir das Kindeswohl vor Augen haben, dürfen wir bestimmte Ressourcen nicht verkennen. Ein Aspekt ist der, Folgen von Armut werden in Migrantenfamilien besser abgefedert. Das heißt, wenn man arme Migranten mit armen deutschen Familien vergleicht, man darf natürlich nicht den methodischen Fehler machen, man vergleicht Migranten mit einer deutschen Mittelschicht. Ja, und sieht irgendwie bei dem deutschen Lehrerpaar, wächst das Kind deutlich besser auf als in Migrantenfamilien. Nein, wenn man in Armutskontexten vergleicht, und das hat beispielsweise Barbara Thiessen mal gemacht, die zeigt, dass in muslimischen Migrantenfamilien dieses Kümmern um das Kind, warmes Essen, saubere Bekleidung, viel eher gegeben ist als in armen deutschen Haushalten, wo Verwahrlosungsgefahr deutlich größer war. Also das heißt, aber auch die Aktivierung von verwandtschaftlichen Netzwerken, dass es jemand gibt, der sich um das Kind kümmert, wenn man mal nicht da ist, Solidarpotenziale viel stärker da sind. Das ist ein wichtiger Aspekt, auch an Ressourcen in der Familie. Ich habe selbst früher 10 Jahre in der Gewaltforschung gearbeitet. Wir haben selber auch mal Forschung in der Türkei durchgeführt mit Jugendlichen. Obwohl diese Jugendlichen dort höhere Gewaltraten angegeben haben von den Eltern, also Gewalt erfahren zu haben, war das Familienklima besser als die Gewalterfahrung junger Ostdeutscher. Wir haben die Studie in Magdeburg durchgeführt. Wenn dort Gewalt in der Familie vorgeherrscht hat, waren die Beziehungen eher zerrüttet zu den Eltern. Bei den Türkischen, die hatten zwar höhere Gewaltraten, aber das war so im Kontext Zeichen väterlicher sozusagen Aufmerksamkeit im Sinne von, der passt auf. Ja, das ist sozusagen Rapport, da ist ein Rapport da. Die Deutung war eine andere. Ein weiterer Aspekt als Ressource, Ausbalancierung von Gehorsam durch Fürsorge und Liebe. Wir haben auf der einen Seite Gehorsamsverhältnisse, aber es ist nicht nur Gehorsam. Es wird auch ausbalanciert. Ich weiß nicht, wer von Ihnen hier Türkisch spricht. Es gibt im Türkischen sehr einfache Maxime, um Erziehungsprozesse zu verstehen. Büyüne saygı çiğnese. Ja, reimt sich auch sehr schön. Heißt sozusagen, respektiere die Älteren, sei fürsorglich gegenüber dem Jüngeren. Wir haben hier eher die Auffassung von auf gleicher Augenhöhe. Dort ist er in Begegnungen, ist der älter oder jünger als du? Wenn er älter ist, sei respektvoll, respektieren. Ist der andere jünger als du, sei fürsorglich. Das ist eine Art, wo also Gehorsam ausbalanciert wird. Der Gehorsam leistet, hat auch Anspruch auf Fürsorglichkeit. Das ist sozusagen etwas, was diese dysfunktional erscheinenden Motive ertragbar macht. Und nicht zuletzt ist der Familialismus, den wir ja stark eher unter dem Aspekt der Kontrolle und Repression wahrnehmen, aber gerade für junge Menschen auch ein Schutzfaktor. Schutzfaktor vor erlittenen Entwertungen, die sie in der Mehrheitsgesellschaft erfahren haben, dass dann in der Familie selbst sozusagen eher so eine Art von Wärme besteht. Es gibt auch eine Studie, und damit mache ich auch Schluss, es gibt auch eine Studie, die vor allem Schulleistungen von türkischen und deutschen Kindern und familiales und akademisches Selbst gemessen hat. Bei den deutschen Kindern war das akademische Selbst, also was kann ich, wie gut bin ich in der Schule, sehr stark vom familialen Selbst abhängig. Das heißt, wenn ich gut in der Schule bin, weiß ich, dass Mama mich auch liebt. Also da war ein sehr enger Zusammenhang. Bei den türkischen Kindern war dieser Zusammenhang nicht so stark. Das heißt sozusagen, die Liebe der Mama war auch da, auch wenn das Kind in der Schule nicht da war. Unter bildungspolitischen Aspekten kann man das kritisieren, aber unter entwicklungspsychologischen Aspekten heißt es, das Kind kann sich der Liebe der Mama sicher sein, auch wenn es in der Schule nicht so gut ist. Und das meine ich mit Familialismus als Schutz gegenüber erlittenen Entwertung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und nur wissen, ob Sie mir noch folgen.